Hi und herzlich willkommen zu CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.
Ja, hi und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge vom Podcast CX einfach machen. Hallo liebe Zuhörer, hallo auch an dich Sebastian, wie geht's dir?
Hi Lukas, grüß dich. Ja, sehr gut, heißer Sommertag. Ja. Kurze Woche, nächste Woche auch wieder.
Ja, viele auch Kollegen. Auch wieder kurz, stimmt. Ist schon wieder eine kurze Woche.
Genau, gehabt. Nur am anderen Ende wieder.
Ja, ja, genau.
Viele Leute sind halt bei uns auch nicht da. So, ja. Und deswegen hat man ein bisschen mehr Zeit, einfach sich auch mal auf Aufgaben zu fokussieren. Ja. Wie Studien zu konzeptionieren und ähnliche Geschichten, ohne ständig Meetings zu haben, ist auch mal sehr schön.
Naja, kann man ein gutes Stück voran kommen. Und schon auch verrückt, wie schnell es jetzt warm geworden ist, oder? Also irgendwie vor unserem letzten Call war es
immer noch das Gleiche hier, ja. Erst schimpft man monatelang über die Kälte und dann ist es bam, 35 Grad.
Ja, ja, genau. Das ist schon ordentlich, sehr schön. Hey, wir hatten im letzten Podcast schon drüber gesprochen, da ist in der Zwischenzeit, glaube ich, dein Webinar, dein Sawtooth-Webinar. Wie ist denn angekommen?
Ja, ich war super nervös, um das auch einmal ganz transparent hier zu teilen, weil es halt also ein 60 Minuten Bespaßung war von weltweitem Publikum. Und man hat auch
schon lange 60 Minuten, oder?
Ja, ist lang. Also so wie wir halt hier, aber dann alleine und auch die ganze Zeit mit Content. Ist gewöhnungsbedürftig und natürlich komplett auf Englisch. Also ich habe schon viel vorbereitet auch. Es wurde auf YouTube aufgezeichnet. Das war richtig krass. Also es wurde direkt mitgeschnitten. Es war Zoom Business, glaube ich.
Mega.
Und direkt irgendwie, also die sind ja, ich glaube, in Utah, so 8-9 Stunden hinter mir. Und am nächsten Morgen, also bei mir am nächsten Morgen, hatten die das dann schon hochgeladen. Geil. War das schon auf YouTube. Also wenn ihr euch das ansehen wollt noch, das Sawtooth-Webinar, das ist für die Öffentlichkeit auf YouTube sichtbar, einfach meinen Nachnamen googeln und Webinar Sawtooth. Dann könnt ihr euch alles anschauen.
Ja, total. Hol es mal ein bisschen ab, als kleinen Teaser. Was hast du gesprochen?
Ja, wie gesagt, also ich war super nervös, ging aber trotzdem dann sehr gut, weil ich es relativ stark auch vorstrukturiert hatte. Also ich habe eigentlich so 3 bis 4 Teile gehabt. Der erste Teil war natürlich so eine kurze Vorstellung, weil Leute aus aller Herren Länder, die kennen einen auch nicht unbedingt.
Ja, klar.
Und dann hatte ich 3 Themen. Also das eine war so ein bisschen vom letzten Jahr noch geborgt, dieses CX, UX, Marktforschung. Ja. Wo überlappt das? Wo konkurriert das? Wo sind die Unterschiede und so weiter? Da habe ich auch nochmal diese Planetenanalogie und so, was ich letztes Jahr schon in Amsterdam hatte.
Ja.
Genau, dann Quant UX Research, da hatte ich zum Teil nochmal die Umfrage von 2024, also Rolle von Quant UX Researchern in UX Teams und was ist so ein bisschen die Abgrenzung zu Marktforschern oder wie kann man die eher quallastigen UX-Researcher dazu ausbilden, dass die auch Quant machen können und wollen? Und jetzt mittlerweile, das war auch so ein bisschen natürlich so das Dach über dem ganzen Applied AI. Was bedeutet das jetzt, dass halt AI jetzt da ist, mehr als vor 2 Jahren? Und muss man jetzt überhaupt diese ganzen Tools noch lernen? Oder was ist jetzt irgendwie dadurch anders geworden, dass das da ist? Genau, super spannende Diskussion. Dazu hatte ich natürlich keine Daten, aber habe so ein paar Hypothesen auch da aufgestellt. Ja, voll gut.
Schieß mal 1, 2 Hypothesen raus. Hast du gerade noch welche?
Ja, auf der einen Seite, das ist dann auch schon eigentlich der nächste Teil vom Webinar gewesen, können eigentlich auch Corporate Researcher wie ich jetzt mit einer relativen Normalo-Ausstattung von irgendwelchen LLMs, auch eben Verkodungen, Treiberanalysen und ähnliches machen. Wenn sie wissen, was sie da tun und Qualitätskriterien und so weiter, haben wir ja auch schon mal eine andere Folge drüber gesprochen. Ja. Aber also praktisch ja vor 2-3 Jahren war das einfach noch gar nicht möglich. Also das ist sicherlich eine Entwicklung, die man sich anschauen muss. Und dann so ein bisschen auch dieses Thema Coding, Coding im Sinne von Scripting. Also muss ich irgendwie überhaupt noch lernen, jetzt R oder Python oder sowas irgendwie zu programmieren? Oder kann ich eigentlich auch das selber programmieren? Und genau, das war so ein bisschen tatsächlich dann noch der weitere Verlauf des Webinars. Das eine war eben diese Verkodung und Treiberanalyse. Und der letzte Part war dann noch dieses CoolRanker-Tool, wo es letztendlich dann ging um das Thema Vibe-Coding. Und ich baue mir mein Tool selbst als Researcher auch. Also man kann sich auch denken, als UX-Researcher, der viele Quali-Interviews macht, dass der vielleicht für so ein Interview zur Auflockerung mal ein Tool programmiert und das dann mit seinen Testprobanden irgendwie mal durchgeht gemeinsam oder solche Sachen. Ja. Da ist, glaube ich, viel denkbar und da habe ich einfach die Richtung so ein bisschen, alles mal so andiskutiert und einen kleinen Ausblick gegeben.
Hast du getrackt, ob es danach mehr CoolRanker-Anmeldungen gab?
Ja, ich track's eigentlich jeden Tag. Also es gab keine neuen Anmeldungen. Ich hatte allerdings auch zwischendurch bewusst mal die Login-Pflicht rausgenommen, um das Ganze halt für Google-Optimierung besser hinzukriegen, weil ich habe mal gesehen an der Konsole, dass das CoolRanker-Dings halt nicht gefunden oder nichts dazu angezeigt wird, weil halt dieser Robot irgendwie da nicht durchgewandert ist wegen dem Login. Und dann hatte ich es rausgenommen, genau.
Okay, ja, voll gut.
Spannend war für mich, das war, wie gesagt, Zoom Business. Und ich habe immer nur den Moderator gesehen. Der hat auch so ein bisschen die Agenda, also er hat irgendwas noch zu Sortus erzählt, was sind die nächsten Themen. Und dann hat er mit mir vorher verabredet, wenn er mich dann vorstellt mit einem so ein Slide, dann soll ich danach erst die Kamera anmachen und dann quasi bam erscheinen. Und am Ende hat er da auch so eine Agenda, dass ich dann rausgegangen bin, wieder er sich dann halt die Slides gestohlen hat. Und dann erst ganz am Ende gab es Q&A, das haben die auch nicht so gemacht, dass ich irgendwelche Leute gesehen habe, sondern dass Leute halt in diesem Chat von Zoom da was geschrieben haben und ich musste dann nacheinander die laut vorlesen, fand ich aber eigentlich ganz gut, weil so konnte ich wenigstens ein paar Sekunden noch mal drüber nachdenken, was die Antwort ist. Und dann halt antworten.
Ja, war gut. Aber war auch gute Q&A-Session.
War nicht mehr so viel Zeit. Also es hat tatsächlich eher länger als kürzer gedauert. Also ich habe irgendwie 55 Minuten gebraucht, statt, ich dachte eher so 45.
Okay.
Aber ja, also wenn ihr viele Charts habt, ich hatte irgendwie 50, glaube ich. Dann richtet euch darauf ein, dass es immer länger dauert, als man denkt.
Ja, und ist ja dann auch tatsächlich auch nochmal auf Englisch, dauert es dann auch nochmal länger und so, finde ich.
Was ich sagen wollte, auf jeden Fall habe ich immer nur ihn gesehen und wusste überhaupt nicht, wie viele Menschen da jetzt irgendwie sind. So, dann habe ich ihn gefragt. Am nächsten Tag hat er gemeint, irgendwie, es hatten sich, glaube ich, 350 angemeldet. Das ist so eine mittlere Zahl bei denen. Und es waren irgendwie so 80, 90 dann auch die ganze Zeit
sogar. Zu deinem Vortrag, nicht insgesamt bei der Veranstaltung, sondern zu deinem Webinar.
Nee, das war nur ein Vortrag von mir.
Okay. Ja, aber voll gut. Und die anderen haben wahrscheinlich die Aufzeichnung auch vor.
Genau, also bekommen, dieses Video, was da auf YouTube ist, das wurde dann auch rausgeschickt direkt am nächsten Tag.
Ja, voll gut. Ja, aber hört sich doch sehr gut an.
Ich war froh, als es vorbei war, aber ich meine, du lernst ja bei sowas immer gigantisch viel auch über dich selber und dazu, wie man es beim nächsten Mal noch besser machen kann. Dafür allein lohnt es sich schon. War ja so ein bisschen die Bucketlist für dieses Jahr auch, um aus der Komfortzone rauszukommen mal wieder.
Sehr gut.
Mir hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Ja, voll gut. Ja, ist wichtig, glaube ich, sich da regelmäßig zu challengen. Und klar, in Englisch, dann noch vor so einem Fachpublikum und so.
Gestern hat mir auch irgendein Spanier oder so geschrieben, dass er sich das angeguckt hat, das Video, und dass er irgendwie auch hier in Frankfurt ist und dass er irgendwie auch ganz viele Ideen hat. Also ja, es ist schon eine coole Community auch.
Total. Relativ spitze und dafür halt eine sehr fachtiefe.
Ja, das tiefe, zum Beispiel ein Biostatistiker, also viele spannend. So auch Mathe-Leute sind.
Ja, genau. Ja, aber es passt ja auch gut zu dir, so mit dem du dich gern unterhältst und so. Das hat ja eh gut gepasst.
Absolut. Man fühlt sich gut. Immer, hat mir glaube ich mal drüber gesprochen, wie irgendwie von 100 Leuten sind 98 dümmer, ist man dümmer als die sozusagen. Ja,
aber dann kann man viel lernen, das ist doch schön.
Ja.
Ja, voll gut. Das ist ja schön. Das hört sich doch gut an. Ansonsten, was steht gerade bei dir so an? Was beschäftigt dich gerade noch so?
Ich habe eine ganz spannende Studie im Moment, ohne jetzt irgendwie zu sehr inhaltlich ins Detail zu gehen, ist es endlich mal wieder eine, ich würde sagen, Qual-Quant-Gemischt-Studie in dem Sinne, dass wir einen Prototypen haben für eine bestimmte Strecke. Also da geht es letztendlich, ist auch kein großes Geheimnis, Arbeitnehmer, Altersvorsorge, also so für Firmen, wie verkauft wird. Und da gibt es so eine Anmeldestrecke, wo halt die entweder die Versicherungsvertreter selber oder halt die Leute im Unternehmen die Leute dann anmelden. Und die Strecke wurde jetzt viel getestet mit Interviews, wie immer bei uns. Aber ich habe jetzt auch mal wieder so eine Panelbefragung bei uns in unserem Panel aufgesetzt mit Qualtrics. Und da so eine Mischung gemacht, wieder Prototypen auseinandergebaut in alle Screens und Einzelschritte mit Screenshots und dann so nach dem Motto, stell dir vor, das ist kein Bild, sondern eine echte Website aus der Strecke. Wo würdest du jetzt hier klicken? Und dann gibt es so verschiedene Pfade und man kann dann auswählen und in Qualtrics wird dann diese Zone halt vordefiniert
so als Heatmap.
Und getrackt. Ja, und wenn es dann in der Heatmap oben links auf den Button ist, dann kommt die und die Frage danach als Filterfrage und dann wird nachgefragt, was die Leute erwarten, was passiert, wenn sie da klicken oder halt andere bestimmte Fragen, hätten sie das und das gesehen oder auch nicht und so weiter, so dass man ein paar hundert Leute da reinstecken kann aus unserem Panel und trotzdem auch die Heatmaps hat, und qualitativ nachfragen kann in den offenen Fragen. Das ist jetzt nicht mit so einem selbermäßigen Ansatz, wo wir noch weiter mit der AI reinfragen, aber ganz normale offene Fragen, relativ viele. Mhm. Und in meiner Erfahrung nach sind solche Studien auch deswegen immer ganz cool für die Befragten, weil es halt ein abwechslungsreicher Mix ist zwischen diesen Screen-Heatmap-Fragen und den normalen Fragen, die man so kennt, offene Fragen und auch Pascalen-Fragen. Mhm. Ich glaube auch, dass es den Leuten tendenziell macht, sowas auszufüllen.
Ja.
Und ja,
sieht man das in irgendwelchen?
Kennen sowas auch nicht.
Total.
Sorry.
Sieht man das irgendwo? Alles gut. Sieht man das irgendwo in den Daten, dieses mehr Spaß haben, also dass sie irgendwie mehr bis zum Ende gehen?
Ja, der On-Response Abbruchrate.
Okay. Ja, cool.
Genau. Mega. Ja, also es ist natürlich nicht super kurz, der Fragebogen geht ja nicht.
Ja, ja.
Aber trotzdem ist es dann, ich habe es jetzt noch nicht gemacht, gehe aber sehr stark davon aus, bei der Bahn habe ich es sogar auch gemacht, dass trotz der relativ großen Länge, naja, vielleicht so 10, 12 Minuten, dass trotzdem die Abbruchraten überdurchschnittlich gering, also gut sein werden.
Ja, ja. Und wie machst du es von der Auswertung her?
Ja, also die Heatmaps selbst mache ich einfach Screenshots aus Qualtrics raus in der Regel. Und ansonsten kannst du, wenn du die Zonen vordefinierst, also Button oben rechts, Button unten links und so, kannst du es wie eine ganz normale Quantfrage auswerten. Das ist echt cool.
Ja, voll gut.
Prozentauszählung.
Ja.
Offene
Aber
Fragen
dann hast du quasi, wenn du die Screenshots zu den verschiedenen Seiten hast, siehst dann am ehesten, okay, was erwarten denn die Leute, wo dahinter und wo müssen wir vielleicht noch mal Anpassungen vornehmen oder was ist so der...
Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel auch, wenn du kannst auch so Listen hochladen für Neuanmeldungen von Arbeitnehmern, wenn du halt viele hast. Und wenn da ein Fehler ist in der Excel, dann wird da irgendwie was angezeigt auf dem Screen. Ah, okay. Und dann wird so geguckt, sehen die Leute diese Hinweise überhaupt und sowas. Und das kannst du darüber super sehen. Weil wenn es keiner sieht, gibt es auf der Heatmap halt an der Stelle auch nicht viele Klicks und dann ist es schon ein klarer Hinweis.
Aber würdest du dann sagen, du hast quasi pro Seite verschiedene Hypothesen, also im Sinne von, okay, ich glaube, die Hinweis wird gesehen und gehst es dann Stück für Stück durch, oder?
Ja, das ist halt das Gute, auch bei Kaiser, dass da Design und Research da Hand in Hand arbeitet. Also die haben halt schon viele Hypothesen im Design-Team und im Research-Team Quali da gesammelt. und haben das dann auf Miro und Figma und so alles gesammelt. Also gerade auf dem Miro-Board sind eine Menge Ideen auch Step-by-Step gut aufbereitet, Hypothesen und die überprüfen wir halt jetzt mit einem richtigen Research mit echten Respondenten.
Und wie, ich meine, ich kenne zwar Qualtrics, aber verwende es natürlich in meinem Alltag nicht so viel. Ideal wäre es, ich habe es mal so umgesprochen, wenn du dieses Miro-Board und das Figma mehr oder weniger reinkippen könntest in Qualtrics, noch einen Prompt dazu schreiben, würdest und sagen, hey, guck mal hier, das sind die Hypothesen, die ich vertesten würde, machen wir den Fragebogen dazu. Geht sowas mittlerweile schon oder wie aufwendig war das jetzt für dich, das zu erstellen?
Ich würde nicht sagen, dass es vielleicht geht. In Amerika gibt es, glaube ich, schon so ein paar Tools, also wahrscheinlich so usertesting.com und so, die in die Richtung jetzt schon überlegen oder vielleicht auch schon gemacht haben. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht gesehen. Es würde auf jeden Fall super helfen.
Ja, total.
Wir haben es aber noch nicht. Mhm. Und bei Qualtrics geht es definitiv nicht, weil der Use Case mit dem UX Research ist nicht so super stark ausgeprägt worden.
Wenn dann eher klassischer UX Research, wo dann quasi einfach die, hey, hier hast du die Screens, diese Hypothesen möchte ich vertesten, mach mir bitte eine Teststrecke.
Ja, genau. Das ist für UX Research normal und für Qualtrics, ja, weißt du ja, es ist halt eher auf UX und Marktforschung. Mhm. Ich benutze es halt immer gern auch für Quant UX Research, aber das ist nicht deren primäre Intention ursprünglich.
Ich dachte letztens, dass ich bei Zenloop was gesehen habe, dass die zumindest so normale Befragungen, dass du quasi sagen kannst, okay, hey, ich habe probiert eine Nachkontaktbefragung nach dem Servicekontakt, erstell mir bitte die Befragung dazu, dass solche Sachen quasi ein bisschen gehen. Aber klar, das, was wir jetzt hatten oder was du erzählt hast, ist halt ein viel, viel spitzerer
Case. Mal was anderes,
Aber gibt es sowas bei Qualtrics, dass du sagen kannst, hey, ich möchte eine Befragung machen, um folgende drei Hypothesen zu validieren, dann stellen wir die Befragung. Das ist sowas, gibt es sowas schon, oder?
Also die haben einen Haufen AI-Features. Ich habe sie mir nicht im Einzelnen angeguckt. Die haben auch so eine Veranstaltung demnächst, glaube ich. Ob das da dabei ist, kann ich nicht sagen. Würde sicherlich Sinn machen, aber es haben eher andere Anbieter, glaube ich.
Ja, total. Wäre ja vielleicht spannend, wenn da jemand mal Erfahrung gesammelt hat, auch von unseren Zuhörern. Wäre sicherlich mal sehr spannend, darüber auch zu sprechen.
Ja, also dass es Anbieter gibt, die das schon versuchen zu vermarkten, das ist, glaube ich, sicher. Allerdings Qualtrics und Maritz und Roman und so, ich glaube, die sind da alle noch nicht so weit.
Haben
den Fokus woanders.
Ja, spannend. Ja, spannend. Ja, sehr gut. Gut. Wenn du möchtest, kann ich auch ein bisschen berichten, was bei mir in letzter Zeit passiert ist.
Ja, genau, was gibt's Neues bei dir?
Oder was mich gerade so ein bisschen beschäftigt. Ich meine, ich habe viel, nicht wirklich direkt CX-Themen, aber vielleicht so ein paar Themen, wo ich vielleicht ein paar spannende Sachen für dich auch teilen kann. Erstmal habe ich viel wieder mit Notebook LM letzten Wochen gemacht, viel Neues gelernt quasi. Das finde ich nach wie vor so eigentlich mit der geilen Sache, dass wenn du sagst, ich wollte ja schon immer was über Storytelling lernen und so ein bisschen über die Einfachheit von Kommunikation, wie schafft man es, ein besseres Briefing zu machen, weil ich so das Gefühl habe bei mir selber, dass ein gutes Briefing noch so ein super großer Hebel ist, weil die Leute einfach besser verstehen, schnell in die Umsetzung kommen, du nicht so viele Nachfragen hast. Und habe mir darauf genau einen Podcast erstellen lassen über das Notebook LM, muss ich sagen, fand ich schon sehr, sehr geil. Wieder das vielleicht bloß als Reminder, falls ihr das noch nicht gemacht habt, probiert das gerne mal aus, gerade so bei Spitzenfragen fand ich das sehr, sehr geil. Aber pass auf, ich hatte noch so ein paar Studien, die mir aufgefallen sind und die ich teilen wollte. Ich fange mal mit den Sachen an, die ich geil finde. Ich habe die Tage sehr, sehr viel mit Cloud Design rumexperimentiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Hast du davon schon gehört, oder?
Ich kenne es nur vom Hörensagen von meinen Designkollegen, ja.
Okay. Also an sich ganz geil. Wir haben halt genau auch gerade so für diesen Prototypen, weil wir gerade auch ein paar Sachen testen an neuen Features, haben wir quasi unsere komplette UI hinterlegt, angelernt, quasi in so ein Design-System und können jetzt sagen, hey, guck mal hier, wir überlegen die Themenanalyse-Seite wie folgt darzustellen, dann wird das sehr, sehr geil nachgebaut im ziemlich kleinen Design. Wäre vielleicht auch spannend tatsächlich für Cool Ranker, muss man anschauen. Ich glaube, da würde es gerade so für Posts und sonstiges tut man sich ultra leicht. Ist da, glaube ich, ganz, ganz geil. Das vielleicht so als kleine Empfehlung. Und was ich noch gemacht habe, da bin ich gerade erst noch am Ausprobieren, kann ich vielleicht beim nächsten Mal berichten. gibt sicherlich ganz viele Anbieter, aber ich habe mir mal Roundtable AI angeschaut. Da kannst du quasi die LLMs, die du möchtest, quasi miteinander verbinden. Also kannst du irgendwie sagen, okay, ich möchte Claude, ChatGPT und Gemini oder sonstiges haben und kannst dann Personas erstellen. Kannst dann sagen, okay, ich möchte, also mir geht es ein bisschen um Lisely Advisory Board zu haben. Ne? Das wäre dann einer, der irgendwie CFO ist, einer, der irgendwie Marketing-Spezialist ist, etc. Und dann kannst du so Thesen und so Fragen reinstellen und die diskutieren dann quasi wie in einem Slack- oder Teams-Chat untereinander mit ihrer Brille drauf. Habe ich mir gedacht, wer eigentlich für die Interpretation und die Diskussion von Studienergebnissen ganz geil. Also wenn du dann einfach Studienergebnisse von der Quant- oder von der Qualanalyse reingibst und sagst, hey, ich habe hier halt irgendwie 5 verschiedene Personas, die mit unterschiedlichen Zielen draufblicken. Du hast einmal von mir aus den UX-Researcher, einmal der Quant-Analyse und lässt diese Experten untereinander das Ergebnis diskutieren. Fand ich eine sehr, sehr geile Idee, weil oftmals fragt man ja nur eine LLM mit nur einer Sichtweise. Fand ich an sich eine ganz coole Idee, das mal auszuprobieren. Bin ich jetzt selber nicht dazugekommen, aber weißt du, ich meine?
Das sind verschiedene LLMs, weil die Idee, also zum Beispiel, dass du jetzt irgendwie Claude oder ChatGPT oder so nimmst und sagst, ich habe hier, also ich habe zum Beispiel gerade bei einem Arbeitsvertrag für die Praxis von meiner Frau irgendwie gemacht, so jetzt hier ist das Ding und jetzt diskutiere das mal aus dem Blickwinkel von der Bewerberin, von uns als Arbeitgeber, von einem Abmahnanwalt, einem normalen Anwalt, einem was weiß ich. So, aber das ist alles dann ein LLM und bei dir, das sind verschiedene LLMs dann noch.
Ja, genau. Also typischerweise machst du es ja dann auch in einem Chat und da gibt es zumindest, so wie meine Erfahrung ist, schon manchmal so ein bisschen ein Lag, dass es quasi schon die verschiedenen Sichtweisen einnimmt, sich dann aber relativ schnell auch zu einer Sichtweise hinreißen lässt. Und dieses Roundtable AI, also wenn ich es richtig verstehe, also klar, macht erstmal unterschiedliche LLMs, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt für den CFO, nehme ich zum Beispiel ChatGPT oder sonstiges, dass du erstmal unterschiedliche LLMs hast und das quasi nicht in einem Chat ist, sondern die Antwort dann quasi in den Chat mit Gemini zum Beispiel reinposten, dort die Antwort dann rausnehmen und es dann wieder in den Chat mit woanders zurückgeben. Also die bilden quasi die komplette Konversation stark, anstatt das in einem Chat zu machen. Und sie versprechen damit zumindest eine sehr, sehr viel höhere Divergenz von den unterschiedlichen Rollen. Aber machst du das viel?
Dass ja,
du
das kann sagst, ich mir hey, auch gut vorstellen.
Ja. Mhm. Aber ansonsten nutzt du das viel auch gerade für Studien, dass du sagst, hey, nimm mal die 3 unterschiedlichen Persönlichkeiten an und diskutiere mal das Ergebnis.
Das kommt immer auf den Use Case an. Okay. Gute Idee für Studien, da habe ich es ehrlich gesagt noch nicht oft gemacht. Ja. Einmal bei damals, als ich diese Krypto-Studie gemacht habe, da habe ich das mal reingespissen in sowas, spaßhalber.
Ja.
Und genau, da hatte ich auch so Personas damals gemacht und habe die diskutieren lassen.
Ja.
Ja, das ist das Einzige, wo es mir jetzt einfällt. Standardmäßig bisher nicht. Nee.
Ja, also mache ich viel zu selten. Was ich schon häufig mache, ist, dass quasi ich ganz normal halt eine Rolle gibt, dass du sagst, hey, du bist jetzt irgendwie Anwalt für Medienrecht, hier ist folgende Rechtschreibung oder sonstiges, geh mal darüber. Sowas mache ich schon. Aber so komplett zueinander diskutieren, gerade bei den CX-Sachen, fand ich, glaube ich, eine ganz coole Sache.
Ja, coole Idee. Also Roundtable AI, ja.
Ja, genau, wollte ich mal ausprobieren. Und dann noch eine Sache, oder eine Studie, die ich noch gesehen habe, und zwar wurde dort Heavy User von ChatGPT verwendet und die haben feingetunte KI-Texte bekommen, also da wurde nicht nur einfach nur der erste Prompt, sondern schon ein bisschen mit aufwendigen Prompt und wo auch Input mitgegeben worden ist und sie mussten herausfinden, okay, welche Texte sind KI generiert oder nicht. Und zumindest die Heavy KI-User waren sehr, sehr zuverlässig, ins zu erkennen. Das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass wenn man es zumindest verfeinert und seinen eigenen Schreibstil mitgibt, dass mittlerweile die LLMs teilweise sich schon sehr individuell anhören, aber zumindest diese Studie hat so eine Gegenposition eingenommen. Das fand ich irgendwie spannend, wo ich mich dann auch gefragt habe, dass wenn es heute noch nicht geht, ob das dann machbar ist noch oder ob es einfach daran liegt, dass zu viele Leute es quasi falsch verwenden. Und dann noch die letzte Sache, über die ich heute gestolpert bin. Ich weiß nicht, wie oft du das machst, aber ich habe heute wieder in Claude nach einem Chat gesucht den ich gewusst habe, den ich geführt habe vor roundabout 2 Wochen. Geführt habe vor 2 Wochen. Und wie schlecht diese Suche ist. Also wie schwierig es ist,
ja, einen
Chat zu finden, den man hatte. Ja, ich finde das so krass. Und ich verstehe nicht, warum das so schwierig ist.
Wenn man irgendwie einen Chat benutzt hat, angefangen, dann hat man ein paar Wochen den nicht benutzt, hat den wieder für den Kontext benutzt und dann nochmal und immer mit ein paar Wochen Abstand und dann weißt du überhaupt nicht mehr, auch wenn der
Titel vielleicht... Findest du ihn nie wieder. Ja.
Ja.
Ja. Und also an sich, das ist ja okay, aber was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir uns ja auf der anderen Seite erhoffen, wenn ChatGPT genug Kontext hat, dass es dann quasi in diesem Kontextfenster gut antworten kann. Also gerade wenn ich so zum Beispiel ChatGPT füttere mit unseren Customer Service und Customer Support Bericht, was wir jetzt gemacht haben, also wir haben im Hilfebereich einen Chat integriert, wo du schreiben kannst, hey, wie kann ich mein Passwort zurücksetzen? Dummes, einfaches Beispiel. Dann aber die Anwälte, die Antwort kriegst. Und dann hat es mich doch krass verwundert, dass sie in das, also das finde ich halt so, weißt du, wie ich meine? Das habe ich so leicht verwirrt. Dass man da das eigentlich so gut funktioniert, sie es aber in einer eigenen Chat-Suche quasi nicht hinbekommen. Und ob das einfach nur an dem Willen liegt, dass sie sagen, okay, das ist nicht wichtig genug, wir priorisieren das und priorisieren das nicht. Oder ob es wirklich eine Fähigkeiten-Thematik ist.
Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, wo auch so UX eigentlich noch wichtig ist. Aber anscheinend priorisieren die das gar nicht bei OpenAI, habe ich auch das Gefühl.
Ja, ja, ist bei Claude das Gleiche. Also mich hat's mega gewundert, weil schlussendlich, also auch so ein UX-Thema, ne? Also ich finde ja auch diese Chats, da sind ja so viele Sachen in der Vergangenheit passiert, wo du spannende Sachen diskutiert hast, die aber ja nie wieder auftauchen. Klar, durch dieses Gedächtnis hast du sie immer wieder, aber halt nicht priorisiert, so wie du sie vielleicht haben wollten würdest oder wie du siehst. Aber das finde ich von der UI auch noch eine spannende Gedanke, was du mit diesen ganzen historischen Chats machen kannst, wo ja unglaublich viel Wissen auch drinsteckt. Oder zumindest Gedanken, die du hattest, drinsteckt. Ne? Und wenn es so schlecht durchsuchbar ist, ist es ja irgendwo noch ziemlich ungenutzt. Das ist mir auf jeden Fall heute noch so ein bisschen aufgefallen.
Nee, das stimmt. Also dadurch, dass es irgendwie oft aussieht wie so eine Textwüste, ist da, glaube ich, auf jeden Fall noch Luft nach oben.
Ja, total. Total.
Bei den Interfaces.
Gut, vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, also du hast noch ein Thema. Ansonsten auf jeden Fall eine sehr, sehr große Empfehlung noch an den Podcast von Anke Schramm mit der Anne-Christine.
Ja, genau, Tredian. Gute Idee.
Behavioral Economics Change the Game kam jetzt vor kurzem eine Folge raus, hört da mal gerne rein. Es sind immer sehr, sehr spannende Themen, mehr auf dieses Behavioral Economics Thema. Seit es noch die 3. Folge gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also da würde ich eine warme Empfehlung, schaut da mal gerne rein. Findet ihr ganz normal bei uns im Podcast-Profil. Da gerne mal reinschauen.
Genau. Wenn ihr es auf LinkedIn mal seht und euch wundert, dass das Logo so aussieht wie unseres, nur in einer anderen Farbe, das ist natürlich Absicht.
Ja,
und
genau,
auch der Slogan hat auch eine ähnliche Struktur.
Ja, genau. Sehr gut. Ansonsten passt es, glaube ich, für die heutige Folge. Ganz, ganz lieben Dank euch fürs Zuhören, fürs mit dabei sein. Wie gesagt, falls jemand von euch gerade bei diesen Umfragen generieren über ein LLM, sage ich mal, schon Erfahrungen hat, meldet euch super gerne. Würde man mal gerne mit euch drüber diskutieren, wie eure Erfahrungen das sind. Ansonsten euch eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
Macht's gut.
Das war CX einfach machen.
Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.